Welcome to my G-spot.
Hallo Leute, ich bin Stefanie Giesinger und wie immer befinden wir uns in meinem G-Spot. An meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt. Hier möchte ich mit euch über alles Mögliche sprechen, was mich und hoffentlich euch auch interessiert. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Freundinnenschaften, Geld, Beziehungen generell. Eigentlich alles Mögliche. Ich möchte hier vor allem Tabus brechen und das will ich dann nicht alleine machen, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Also, let's start. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Gestern war ich auf einer Fashion Show und habe wieder das Gefühl verspürt, das mich fast immer begleitet, wenn ich so eine Veranstaltung besuche. Unsicherheit. Die vielen wichtigen Menschen in der Modeindustrie schüchtern mich einfach ein. Was habe ich an? Was haben die anderen an? Was denken sie über mich? Sehen die anderen meinen Pickel in meinem Gesicht? Sehen sie meine Unsicherheit? In solchen Situationen kann ich gar nicht authentisch sein. Wie denn auch? Ich würde am liebsten aus meiner eigenen Haut raus mich vergraben und mich verstecken. Dabei wäre sicherlich der einzige Weg, diese Zeit zu genießen, mich einfach so zu akzeptieren, wie ich bin und mich anderen mitzuteilen. Aber manchmal geht das einfach nicht. Manchmal nehme ich so etwas wie eine Rolle an, mit der ich mich versuche zu schützen und diese Situation, ganz dramatisch gesagt, zu überleben. Wenn ich dann nach Hause komme, fühle ich mich so unverbunden mit mir selbst, fast schon fremd. Vielleicht mag ich deswegen so gerne Menschen, die auf mich authentisch wirken, die nicht versuchen, sich anzupassen, ehrlich sind, mit jeder Faser ihres Daseins. Sie strahlen etwas aus, das fasziniert und einlädt. Auch ich merke, wenn ich es schaffe, authentisch zu sein, ziehe ich die richtigen Menschen an, habe schöne Gespräche, die verbinden und bereichern. Ich glaube, es ist eine enorme Stärke, sich nicht von äußeren Einflüssen oder Erwartungen vom eigenen Weg abbringen zu lassen. Heute spreche ich mit Nina Truba, einer Person, die vor Authentizität strahlt, über genau dieses Thema. Nina Kaiser aus Wedel sagt über sich selbst, dass sie früher eher uncool war, Röhrenjeans getragen hat und zu lange mit Playmobil gespielt hat. Heute füllt sie Stadien, führt die Charts an und geht verlässlich mit ihren Songs viral. Wie viel aus ihrem früheren Leben sie noch heute in sich trägt, wie sich der Erfolg heute anfühlt und wie sie es trotz allem schafft, bei sich und auf dem Boden zu bleiben, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Nina Truba.
Hallo.
Hallo, wie geht es dir?
Gut, ich freue mich, hier zu sein.
Danke, dass du da bist.
Ja.
Voll aufregend. Ich bin so, okay, bisschen, Fangirl-Moment.
ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich voll lange nicht mehr bei einem Podcast war. Es ist jetzt so, glaube ich, dieses Jahr fast mein erstes Mal wieder so länger ins Mikrofon zu reden.
Oh. Aber keine Sorge, du kannst ganz authentisch du selbst sein.
Das bin ich doch. Ich versuche es.
Das Thema ist ja Authentizität und vorweg vielleicht eine kleine Definition. Also Authentizität ist die Fähigkeit, echt zu sein. Wer authentisch ist, lebt nach seinen Werten und Vorstellungen, statt sich für andere zu verstellen. Sie ist echt und wird von anderen so gesehen. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Griechischen Authentikos, heißt echt. Was bedeutet authentisch sein für dich?
Ich glaube, genau das, was die Definition beschreibt. Also für mich bedeutet es einfach, man selbst zu sein, ohne sich von äußeren Umständen irgendwie verändern zu lassen und damit fein zu sein.
Ja, same. Aber geht halt auch nicht immer. Aber egal, darüber reden wir gleich. Du kommst aus einem kleineren Ort in der Nähe von Hamburg. Wie sah deine Kindheit so aus?
Meine Kindheit war eigentlich schön. Ich war viel allein tatsächlich, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war viel draußen, Wir wohnen so, also in der Nähe von einem Strand an der Elbe. Ich wohne in Wedel oder komme aus Wedel, das ist eine Stadt neben Hamburg. Und da ist so Strand und Deich und da war ich oft unterwegs. Ja, habe auch viel mit Freunden gespielt, aber häufig nach der Schule und so war ich eigentlich eher alleine und habe mein Ding gemacht. Das war eigentlich auch cool.
Du bist Einzelkind dann, nehme ich an.
Ich bin nicht Einzelkind. Ach. Ich habe zwei Halbbrüder.
Okay.
Und mit dem einen bin ich auch, bis ich glaube ich 6 war oder so, aufgewachsen. Und der ist dann aber halt irgendwann weggezogen, weil er sehr viel älter ist als ich. Und deswegen habe ich leider nicht so viel Zeit mit meinem Bruder verbringen können, mit meinem einen.
Okay, aber du hast relativ früh mit dem Schauspiel angefangen in deiner Kindheit.
Genau.
Wie war das für dich?
Das war sehr verrückt und eine sehr andere Welt. Ich habe mit 7 angefangen zu drehen und habe eine Hauptrolle in einer Kinderserie übernommen.
Pfefferkörner!
Ja, Pfefferkörnern. Und das war sehr intensiv und es war eine unfassbar schöne Zeit, auch eine sehr anstrengende Zeit. Aber so übrig bleiben auf jeden Fall die schönen Erinnerungen und es hat mir sehr viel beigebracht, so für mein weiteres Leben und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte, ja.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Meine Mutter hat so einen Artikel in der Zeitung gelesen, wo stand, wir suchen für ein Casting junge Kids und ich hatte damals schon Theater in der Grundschule gespielt und war super aufgedreht und wollte immer irgendwas machen und meine Mutter wusste nicht, wie sie mich im Zaum halten kann, hat gefragt, ob ich da hingehen möchte. Und da bin ich hingegangen und da war noch gar nicht klar, ob es für die Pfefferkörner ist oder so, es war geheim. Und dann bin ich bis in die letzte Castingrunde gegangen, ich glaube, der Prozess hat so ein halbes Jahr gedauert und dann bin ich ein Pfefferkorn geworden. Und
crazy.
Ja, das war wirklich krass, ja, es war sehr schön.
Und wie haben deine Eltern dich geprägt? Ich glaube, deine Eltern haben eine Ostsozialisierung, nicht wahr?
Mhm.
Hast du davon viel übernommen?
Ja, total. Also ich glaube, im Herzen bin ich irgendwie immer auch ein kleiner Ossi. Ich war früher auch super viel an der Müritz, in MacPom und wir hatten da so ein kleines Bootshaus und ich habe immer gewusst, wie man mit ganz wenig klarkommt und auch viel, wie man spart und wie man aus wenig viel machen kann. Das haben mir meine Eltern immer gut beigebracht und irgendwie schlägt mein Herz schon auch sehr dafür. So. Auch meine ganze Familie redet halt auch so sächsisch und so.
Cute.
Und das mag ich sehr gerne.
Du hast gerade schon gesagt, du bist mit eher weniger Geld aufgewachsen. Beeinflusst dich das noch heute?
Ich glaube, es beeinflusst mich. Also ich will nicht sagen, dass wir arm gewesen sind oder so. Ich glaube, das wäre frech, das zu sagen. Aber manche Dinge konnte man sich einfach nicht leisten. So zum Beispiel in Urlaub fliegen oder so. Das konnten wir halt oft nicht machen. Aber ich würde sagen, das hat mir einfach so viel gezeigt, dass man halt gut auf sein Geld achtet.
Ja.
Und dass man das nicht alles so rausgibt und so, sondern ja, ich bin, wie gesagt, mit weniger fein. Und ich muss jetzt gar nicht so die krassesten Sachen mir kaufen, sondern ich brauche nicht so viel. Und das ist irgendwie voll entspannt, voll gut. Ja.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich merke das so bei einigen Menschen, die mit weniger Geld aufgewachsen sind, für die bedeutet Luxus einfach was ganz anderes als jetzt jemand, der vielleicht in eine Familie reingeboren wurde, wo Geld halt schon immer da war und präsent war. Und man strebt dann vielleicht auch nochmal andere Sachen an. Und ich meine, jetzt musst du dir ja sicherlich keine Sorgen mehr machen finanziell. Das ist ein unglaublich großes Privileg, das wir in unseren Berufen haben.
Mhm.
Was bedeutet eigentlich so Luxus für dich?
Luxus bedeutet für mich, sich theoretisch alles kaufen zu können, was man haben möchte.
Mhm.
Und das reicht mir vollkommen in der Theorie. Also wenn ich irgendwas haben will, denke ich mir, ich könnte mir es kaufen, aber jetzt finde ich es gar nicht mehr so toll. Also irgendwie so, das bedeutet Luxus für mich irgendwie. Aber vor allen Dingen auch Zeit, dass man Freizeit hat. So viele Menschen haben nicht viel Freizeit.
Ja.
Und in unserem Job haben wir schon, obwohl wir auch extrem viel arbeiten und die Arbeit immer mit uns mitnehmen, haben wir auch irgendwie Zeit mal. Und das ist sehr schön. Und mit Freunden sein, sowas ist für mich Luxus. So Zum Beispiel am Wochenende war ich jetzt während der Festivalrutsche, die ich gespielt habe, so einen Tag mit meinen Freunden am Fluss. Und ich habe das so lange nicht gemacht. Und ich habe mich so wie früher einfach gefühlt.
Ja.
Und da war ich so richtig erfüllt und so richtig, ja, habe mich einfach richtig frei gefühlt. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Sowas ist für mich Luxus. Und wenn man dann noch so Erdbeeren da hat und so frische Früchte. Erdbeeren kaufen ist auch Luxus.
Ist Luxus, ist so. Weißt du, was für mich Luxus ist? Wenn ich so ganz viel Obst auf meinem Tisch stehen habe, dann bin ich so, wow, I'm rich.
Ja, so Beeren und zum Beispiel, irgendwann habe ich beim Supermarkt aufgehört, die billigen Tomaten zu kaufen, sondern kaufe jetzt so italienische Dosentomaten für Pasta und so. Und solche Sachen finde ich cool. Oder geh mal zu einem italienischen Feinkostladen.
Ja.
So Essen bedeutet für mich auch so, gutes Essen ist richtig was Schönes. Das ist für mich auch so mein kleiner Luxus.
Für mich auch. Ich habe voll wenig Bezug zu Gegenständen irgendwie, habe ich gemerkt. Und ich habe voll lange gedacht, ist irgendwas falsch mit mir, weil auch wenn ich shoppen gehe und mir irgendwas Teures kaufe, ich fühle mich so schlecht, ich hasse es. Ich hasse es einfach nur, ich habe noch nie irgendwas gekauft und bin nach Hause gekommen und dachte so, oh mein Gott, ich habe mir was gekauft, was irgendwie voll traurig ist. Meine Freundinnen sagen immer so, das ist voll traurig, freu dich doch einfach mal kurz, aber es fühlt sich falsch an. Und bei mir ist es auch, wenn es dann zu Hause rumliegt, keine Ahnung, ich denke mir nicht so, oh, ich hab dich lieb, wie toll, dass ich diesen Gegenstand habe. Oder auch, keine Ahnung, ich hatte auch schon mal Autos und ich habe irgendwie keinen Bezug dazu. Ich habe jetzt keine Autos mehr und es fehlt mir nicht.
Nee.
I don't need that, weißt du? Aber was für mich wirklich Luxus ist, wie du sagst, wenn man mal einen Monat einfach sagen kann, so, und jetzt arbeite ich nicht oder ja, sich einfach zu kaufen, was man möchte im Supermarkt, ohne auf den Preis zu gucken, ist für mich so absoluter Luxus. Ja,
das ist auch so für mich auch das Größte.
Ja, fühle ich. Und ich glaube, das kommt auch aus der Kindheit, dass man so geprägt wurde, was einem, ja, Geld bedeutet.
Ja,
sicherlich.
Ja, voll.
Wir haben gerade schon gesagt, du hast voll früh mit dem Schauspielen angefangen und du hattest mit 9 deinen ersten Breakdown am Set. Fühlst du dich okay, darüber zu erzählen, wie das war?
Ja, ich kann mich daran nicht erinnern.
Okay.
Also ich weiß das nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie verdrängt, aber es war einfach zu viel für ein Kind, ne?
Ja.
Und es war sehr viel Arbeit über viele Monate und dann halt auch immer in den Ferien. Und dann kam noch dazu, dass ich dann quasi auch in der Schule so eine Zeit lang gehänselt wurde, wegen halt, ne? Wenn man halt, dann denken die Leute, dass man auf einmal arrogant ist oder sowas überhaupt nicht stimmt. Die nehmen das dann einfach an, nur weil man halt was anderes macht, was vermeintlich besonders ist. Und ich glaube, das hat einfach alles mit eingespielt. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich am Set war und einfach nicht mehr konnte und mich in meinem Wagen eingeschlossen habe und dann einfach nur geschlafen hat, bis dann irgendwann meine Mama gekommen ist und ja, ganz lang mit mir geredet hat, dass wir das noch weitermachen. Und dann hat sie irgendwann für mich entschieden, dass wir jetzt diesen Dreh, solange halt meine Staffel vorbei ist, noch zu Ende bringen. Und danach war das Angebot, ob ich vielleicht die nächste Staffel auch dann quasi als großes Pfefferkorn übernehmen soll, hat sie entschieden, dass ich das nicht mache mehr. Und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich fand das zwar schade und hatte schon damals dann auch ein bisschen Angst, was, wenn ich dann gar nicht mehr schauspielen kann oder keine Rollen mehr bekomme oder so. Aber in dem Moment war das einfach gut. Ich habe eine Pause gebraucht und auch mal wieder Ferien und einfach Kind sein. So. Mhm. Das hat mir 2 Jahre so ein bisschen gefehlt. Und ja, ich bereue nichts.
Voll gut. Konntest du dich damals mitteilen, als du in der Schule gehänselt wurdest?
Wie meinst du so?
Deiner Mom oder so?
Ach so, ja. Ja, das konnte ich meinen Eltern immer gut erzählen. Ja, aber es bringt dann irgendwie nichts, wenn man so auf dem Schulhof ist und alle schließen dich irgendwie aus und man ist so, steht da so alleine da. Ich habe dann zwar so, hing dann quasi ab mit den Mädels, die auch da ausgeschlossen waren. Und dann haben wir uns so ein bisschen verstanden für eine Zeit lang. Und das hat jetzt auch nicht extrem lang angedauert, aber es war auf jeden Fall bestimmt 1 Monat, 2 Monate so, dass man einfach, ja, ein bisschen gemobbt wurde. Und ja, das war nicht die beste Zeit in der Schule.
Tut mir leid.
Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das einfach eine Sache ist, die fast jeder irgendwann mal erlebt hat, ne, in der Schulzeit. Das ist jetzt nicht irgendwie was Spezielles. Kinder können halt einfach so unfassbar gemein sein, so oft.
Ja, und auch erwachsene Kinder. Ich war ja bei Germany's Next Topmodel.
Ja, stimmt.
Und dann bin
da war das doch bestimmt auch so, oder?
Ach, scheiße. Also nee, Germany's Next Topmodel war geil, aber dann zurück in die Schule zu kommen, war nicht cool. Also die Hälfte hat einen richtig doll gemocht und wollte dann die ganze Zeit Autogramme und Fotos und was weiß ich. Das war dann auf dem Pausenhof auch ein bisschen nervig. Aber die andere Hälfte hat einen gehasst und ich war so, Mist. Ich habe mich so unwohl gefühlt und es war auch bei LehrerInnen so.
Ja, ja, da bei meiner Lehrerin auch so mal.
Ey, wenn man eine Minute zu spät gekommen ist, aha, musste die Frau Giesinger sich noch schminken. Oder dann waren halt auch Lehrerinnen da, die Fotos die ganze Zeit wollten und Autogrammkarten unterschrieben haben wollten. Es war wirklich komisch. Also nichts gegen meine Schule. Es hört bestimmt irgendjemand dazu. Es war trotzdem schön, danke. Aber nee, es war wirklich eine harte Zeit. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann 9 oder 10 ist, es noch härter ist, in der Schule damit umzugehen. Weil ich konnte das ja irgendwo auch einordnen, wieso es so ist. Und bei dir ist ja so ein bisschen what's happening. Ich bin ja immer noch die gleiche Nina. Mhm.
Ja. Ja, kann sein. Aber ich habe es überstanden.
Und jetzt sitzt du hier in meinem G-Spot.
Jetzt sitze ich hier. Guck mich an.
Du bist ja 2018 nach Berlin gezogen, nicht wahr? Und du wolltest eigentlich Regie studieren?
Ja.
Did you?
Nein. Ich wurde natürlich grauenhaft gemein abgelehnt.
Oh.
Ja, das war sehr traurig. Und dann wusste ich kurz gar nicht mehr, was ich machen sollte. Deswegen bin ich nach Berlin gezogen, um hier ein Praktikum zu machen in der Filmproduktion. Das war aber nicht so meins. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und da habe ich ganz schnell entschieden, das möchte ich nicht für mein Leben machen. Und deswegen habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Ich hatte damals schon einen Song rausgebracht, den ich selbst geschrieben habe. Und auf den bin ich gar nicht mehr so besonders stolz. Aber ja, der war irgendwie so, hat so den Grundstein gesetzt dafür, dass Leute mich, als ich dann hierher gezogen war, angeschrieben haben und gefragt haben, ob ich Bock habe, mal auf eine Session im Studio. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach Musik, ich probiere es einfach. Und habe mein Praktikum aufgegeben. Ja. Und dann habe ich ganz schnell gute Leute kennengelernt. Auch paar nicht gute, aber vor allen Dingen gute. Unter anderem mein Management, mit denen ich jetzt immer noch zusammenarbeite. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
Wie hast du den Song veröffentlicht damals?
Ich habe tatsächlich für, glaube ich, 100 Euro ein Musikvideo gedreht mit meinen Freunden. Ich hatte damals mit jemandem Kontakt, der das gedreht hat und das gemacht hat. Und die Produzenten haben das auch alle, bin ich einfach aus Spaß. In Hamburg habe ich die kennengelernt und wir haben zusammen diesen Song gemacht. Und habe ich alle meine Freunde gefragt, ob die mit ins Video kommen wollen. Und dann hat meine Mama mittags Kuchen und Bier gebracht.
Geil.
Und halt, ja, dann haben wir für 100 Euro dieses Musikvideo geshootet. Und ich habe diesen Song auf Spotify einfach gestellt. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also natürlich nicht vergleichbar mit, wie Newcomer oder so funktionieren. Aber in Hamburger Kreisen hat man den Song manchmal vielleicht irgendwie gestreamt oder so. Aber das war jetzt nichts Krasses. Ja, aber es sind Leute drauf aufmerksam geworden. Da bin ich sehr happy drüber.
Hast du den Text selbst geschrieben?
Ja, aber
okay. We're not, wir reden nicht darüber.
Also ich habe mich gebessert. Es war auch auf Englisch. Ich habe ja angefangen, Englisch Musik zu machen.
Mhm.
Und habe immer englische Musik geschrieben am Anfang. Hatte auch früher eine Band und so, wo wir englische Songs gemacht haben. Deswegen, jetzt bin ich auf Deutsch geswitcht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch noch Englisch schreibe. Ich mache auch englische Musik manchmal.
Ah, okay. Ja, weil Shoutout an Samuel aus der Regie, der hat schon erzählt, er liebt deine englische Musik. Und er ist traurig, dass es da jetzt nichts mehr gab.
Ja.
Kommt es irgendwann zurück?
Ich würde niemals nie sagen, aber ich bin eigentlich super happy, mich auf meiner Muttersprache ausdrücken zu können jetzt. Und dass ich das auch verworfen habe, dass es so, ich fand früher immer so, dass Deutsch so cringe ist. Und es war zu nah an meinem Gefühlsleben dran. Deswegen habe ich mich immer gerne hinter Englisch versteckt. Und jetzt bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass ich mich so ausdrücken kann und so offen sein kann in meinen Texten. Aber ja, ich mag auch englische Musik, vielleicht irgendwann. Aber eine internationale Karriere oder so strebe ich irgendwie nicht an.
Okay.
Ich sehe es irgendwie nicht. Also wenn ich da, das heißt auch, es würde wahrscheinlich auch niemals passieren. Es ist ja super schwer aus Deutschland sowas hinzubekommen. Aber ich denke mir immer, wenn ich die ganzen Stars und Sternchen da aus den USA sehe, wie die so ihre Welttournee machen über ein Jahr hinweg, oh, da kriege ich ja die Krise. Da hat man ja kein normales Leben mehr.
Ja, das stimmt. Du und hast recht.
Kann so chillen mit Freunden oder so. Das passiert einfach nicht mehr wahrscheinlich.
Mhm. Und gerade fühlt es sich wahrscheinlich auch wirklich authentischer an für dich, auch auf Deutsch zu singen, wie du gerade
ja,
schon
voll.
Sagst, ne? Okay,
ja.
Kann ich nachvollziehen. Wirst du eigentlich viel erkannt? Ja, dumme Frage natürlich.
Ich werde erkannt eigentlich fast jedes Mal, wenn ich draußen bin, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben. Also
okay.
Ich setze einfach meine Cappy auf und gehe raus und meide jugendliche Gruppen. Gehe da immer schön auf die andere Straßenseite und pass halt gut auf, so dass ich jetzt nicht in Situationen komme, wo Leute mich erkennen. Gucke ich meistens nach unten oder so und dann kann ich auch ganz normal irgendwo langlaufen. Du wahrscheinlich auch, oder? Also man wird zwar erkannt, aber es ist jetzt nicht so, wie sich Leute das vorstellen, wie das ist.
Ja, in Berlin ist es wirklich okay.
Ja.
Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in ein Kaufhaus gehen in Kaiserslautern, weil dann wäre es unangenehm.
Ja.
Aber so in Berlin ist wirklich fein.
Voll, ja, da geht's.
Und ich habe auch schon voll oft darüber nachgedacht, wäre ich gerne so international super berühmt, à la Justin Bieber, Hailey Bieber? Weiß ich nicht. Du vergibst eigentlich, dein Leben ist weg. Du hast keine Freiheiten mehr. Also du hast viele Freiheiten, du hast viele Privilegien, aber ich liebe es, in den Supermarkt zu gehen und ich liebe
ja.
es auch so, Sachen zu machen, die normale Menschen machen und das würde halt alles wegfallen.
Ja, voll. Ach nee. Und dann in L.A. leben müssen und sich so ein Smoothie für so $30 kaufen. Nee.
Da wäre ich noch dabei. Was?
Ich will es natürlich auch mal machen,
ja.
aber ich will das nicht mein Lebensalltag
ja.
nennen.
Ja, du hast
nee.
Recht.
Und dann überall hinfahren mit dem Auto.
Oh Gott.
Och, nee.
Und du sitzt ja wirklich so 1,5 Stunden im Auto mindestens, um von A nach B zu kommen.
Ja.
Du wurdest am Anfang von deiner Karriere voll unterschätzt und der Song Power geht ja auch so ein bisschen darüber.
Ja.
Hast du gerade über Power geredet? Nein.
Nee,
nee
aber
okay.
Lustig, dass du über Power redest. Ja, hast du recht, ja.
Hat sich da seitdem einiges verändert?
Ja, also ich würde sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall ernst genommen und respektiert. Aber es ist natürlich immer noch so, dass manchmal in Sessions Sachen vorkommen, die ich als respektlos empfinde.
Mhm.
Und ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen an meinem Auftreten. Ich bin sehr offener Mensch und kann vielleicht manchmal in meinem Dasein ein bisschen naiv wirken, weil ich halt oft gut drauf bin und ja, so rede, wie ich rede, keine Ahnung. Aber ja, mittlerweile die Zusammenarbeit, ich wähle mir ja die Leute auch aus, mit denen ich zusammenarbeite und die wissen, was ich kann und die respektieren mich full. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn was vorkommt, wo ich mich blöd fühle, dann spreche ich das auch meistens an. Also ja, zum Beispiel, wenn ich in eine Session komme und da der Producer sitzt und sagt, ja, ich habe dir schon mal hier eine kleine Melodie vorgeschrieben und habe jetzt auch schon ein paar Textideen und das sind übrigens die Akkorde und alles hört sich gar nicht so an, wie ich das sagen würde oder finde, ich finde es generell ein bisschen frech, mir Melodien vorzugeben oder damit reinzugehen in die Session und zu denken, ja, Nina kann das bestimmt nicht, deswegen mache ich das mal. Dann sage ich, Entschuldigung, ich mache meine Melodien selber, ich schreibe meine Songtexte selber, lass uns bitte von vorne anfangen. Und dann versteht man sich auch sofort und dann geht das dann meistens auch, dass man auf Augenhöhe die Session beginnt.
Meinst du, das liegt auch so ein bisschen daran, dass du eine Frau bist, dass du da unterschätzt wirst? Also das Stichwort so Industry Plant, das wird ja auch Dua Lipa voll vorgeworfen, so sie wäre einfach nur da so reingesteckt worden, alles wird um sie herum gebaut und eigentlich hat sie keine Talente, angeblich.
Mm. Ja, dieses Industry Plant Gelaber ist einfach dumm,
ja.
Weil die Menschen wissen nicht, wie die Industrie funktioniert. Die Leute, die sagen Industry Plant, die wissen das nicht. Also bestimmt gibt es Beispiele von Leuten, die wirklich keine Ahnung, im K-Pop oder so, da werden ja die Leute trainiert, um dann halt dieser Star zu sein. Das heißt aber ja nicht, dass sie nichts können. Also die sehen dann halt krank aus, können ultra gut tanzen und singen.
Ja.
So, ja, es ist immer die Person auch selber, die dazu beiträgt, den Erfolg zu haben. Und vor allen Dingen hier in Deutschland gibt es keine richtigen Industry Plans. Und ich persönlich bin unfassbar froh, dass Menschen am Anfang an mich geglaubt haben, bevor ich das selber getan habe. So, das kann man auch als was Positives sehen. So. Und zum Beispiel, als ich englische Musik gemacht hatte, hatte ich kein Label und habe das quasi Indie gemacht und so. Und dann, als ich auf Deutsch umgeswitcht bin, habe ich mit einem Label zusammengearbeitet. Und diese Zusammenarbeit war so respektvoll auf Augenhöhe und gar nicht so, wir pushen dich jetzt in die Richtung, du musst das machen. Mir wurden alle Freiheiten gelassen und ich finde das auch teilweise so unfeministisch, dass gesagt wird, ja, dein Label hat bestimmt gesagt, du musst das machen. Mein Label hat nichts gesagt. Mein Label lässt mich machen, was ich machen möchte. Ne? Das ist halt so, ja, keine Ahnung, die Leute denken sich da sind irgendwelche großen Leute, die, keine Ahnung, da so die ganze Industrie so ranrückeln. Das stimmt einfach nicht. Vielleicht stimmt es in manchen Fällen, aber so nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Auch bei Dua Lipa, das macht mich richtig sauer. Ja, ich liebe diese Frau. Und
ich liebe
dann
sie auch.
Guckt man auf TikTok und jedes zweite Dua Lipa Video ist so, eigentlich kann sie gar nicht tanzen, eigentlich kann sie gar nicht singen. Ich bin so, stell dich mal auf die Bühne, du Schwein, und mach das mal nach.
Ja, also ich denke mir halt so, man kann ja jemanden nicht gut finden oder nicht mögen, aber sowas jemandem abzusprechen, das ist einfach bescheuert. Das ist einfach dumm.
Ja.
Ich finde es einfach nur dumm.
Ja,
no.
Dumm trifft's. Du bist ja 2022 dann viral gegangen mit Wildberry Lillet. Mm. Wie ist es dazu gekommen?
Auch alles Zufall, Glück, guter Song natürlich auch. Aber ich habe meines deutschen Songs geschrieben und war schon mitten im Releasen und habe die rausgebracht, viele davon. Und es hat halt noch nicht so richtig was gezündet. Man hat gemerkt, es geht so ein bisschen bergauf. Es werden mehr Hörer, mehr Leute kommen zu meinen Shows. Aber es war jetzt noch nicht so dieser Hit da. Und dann war ich mit meinem Team auf Rügen. Und wir haben ganz viele Songs geschrieben und zu Ende gemacht und so. Und ja, an einem Tag ist halt einfach Wildberry Lillet entstanden. Im Pool, ganz entspannt. Ich habe sogar noch eine Sprachmemo, wie ich so die erste Melodie von Wildberry Lillet in mein Handy singe. So. So. Und ja, dann haben wir Wildberry Lillet gemacht. Und erst war das gar nicht so ein, oh mein Gott, das ist so ein krasser Hit. Der muss raus. Und es war so, ah ja, cool, wir haben eine nächste Single. Mal gucken, wie die performt. Und dann habe ich an einem Tag einfach im Mauerpark einen TikTok gemacht. Und das ist so viral gegangen, dass ich es gar nicht glauben konnte. Und das hat nicht mehr aufgehört. Und dann ist der Song irgendwann rausgekommen und ja, ist halt dieser große Hit geworden, was ja dann irgendwie so den Grundstein für meine Karriere, glaube ich, so richtig gelegt hat. Und wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, dass das passiert ist. Das versuchen viele Menschen ganz viele Jahre lang und kriegen es erst ganz spät hin. Bei mir ist es recht früh in meiner Karriere passiert. Und das ist natürlich ultra, ultra schön so, ne?
Das muss so surreal gewesen sein. Plötzlich hört ganz Deutschland deinen Song.
Ja.
Voll verrückt.
Ja, ja. Auch dann ist man natürlich konfrontiert auf einmal mit viel Hass, ne? Was ja auch, man ist dann erstmal so, oh, wieso finden das so viele so kacke? Aber unfassbar viele Leute hören das eben auch. Und das ist, ja, das war schon eine sehr intensive Zeit, so, ja, krasser Zustand.
Du bist ja auch auf TikTok echt groß. Wie schaffst du es da, nahbar zu sein? Weil du bist ja jetzt auch wirklich ein Star und man hat jetzt nicht mehr diese Probleme wie die meisten Menschen oder hat auch nicht mal den gleichen Alltag wie jetzt die Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal. Ja, wie bist du dann trotzdem noch die Nina, mit der sich Menschen auch verbunden fühlen?
Also ich würde sagen, dass sich mein Alltag gar nicht so krass unterscheidet wie von Leuten mit einem, sage ich mal, normaleren Beruf. Mhm. Ich versuche, meinen Beruf so anzunehmen wie einen normalen Job. Also zum Beispiel heute nach diesem Podcast gehe ich ins Studio Und um 21 Uhr möchte ich aber bitte gerne wieder zu Hause sein und Fußball gucken.
Mhm.
Und dann esse ich zu Hause auch ganz normal Abendbrot und mache auch nichts mehr. Abends spiele ich mein Sudoku. Und ich will, also ich, es unterscheidet sich gar nicht so krass. Und deswegen versuche ich halt auch so Momente, wo ich glaube, dass viele Leute so das haben, in Videos einzufangen. Und dann mache ich mir darüber gar keine Gedanken, weil ich selber sehe mich jetzt nicht als Star oder als eine Person, die besonders, keine Ahnung, besonders viel mehr ist als andere.
Ja.
Und deswegen habe ich das gar nicht als Thema, dass ich mir so denke, oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht machen. Was sollen die Leute denken oder so? Ich mache einfach, wie ich mich fühle.
Ja, ich glaube, du bist einfach krass auf dem Boden geblieben. Hast du irgendwie so ein Werkzeug, das dir hilft, auf dem Boden zu bleiben? Denkst du, es ist einfach was Natürliches, dass manche Menschen so denken, oh mein Gott, jetzt bin ich the shit, und andere Menschen sind halt einfach immer noch die gleichen? Oder hast du eine große innere Kritikerin?
Ich bin eine sehr große innere Kritikerin und ich habe auch eine sehr große Unsicherheit.
Oh.
Oft. Ich weiß aber trotzdem ja, was ich kann und so, aber wie du meinst, bei solchen Events, Fashion Week am Anfang, ich fühle mich da genauso unsicher, wie alle anderen sich unsicher fühlen. Und für mich ist es eher so, mein Werkzeug, das quasi abzuwerfen, ist, damit offen umzugehen. Und ich denke mir mal, sobald man offen mit seinen Unsicherheiten umgeht oder mit seinen Unperfektionen oder was auch immer, ist das, kann das nicht mehr gegen einen verwendet werden. Also man ist dann quasi unangreifbar. Und das ist doch voll geil.
Das stimmt, du hast recht. Auch wenn man sich manchmal deine TikToks anguckt, wo du, keine Ahnung, mit deiner Invisalign irgendwas machst oder über welche Milch hast du nochmal gelästert? Irgendwie so
Mandelmilch
Höllengetränk. Da dachte ich mir so, ja, fucking relatable. Und ja, irgendwie, du kannst alles so authentisch verkörpern, das ist richtig cool. Du bist aber auch einfach authentisch und wahrscheinlich dadurch, dass du über all das sprichst, auch über deine Unsicherheiten sprichst und so, das ist schon toll. Ich glaube, ich kann tatsächlich auf dem Boden bleiben, weil ich so eine krass heftige Kritikerin habe, dass ich so nach Hause gehe und denke, boah, ich bin eigentlich ein kleiner Wurm, ich bin richtig uncool, ich bin ein bisschen scheiße.
Mhm.
Und
das ist eigentlich nicht so gut, aber das habe ich auch.
Mhm. Oh. Und hast du irgendwas, was dir da hilft?
Nee. Therapie.
Therapie.
Nee, aber so, keine Ahnung. Also ich glaube, das denkt halt jeder von sich.
Ja.
Das denken die, glaube ich, die coolsten Menschen denken das von sich.
Meinst du?
Ja.
Ich weiß nicht. Denkst du, Rihanna denkt, sie ist scheiße?
Nee. Also, aber ich glaube, Rihanna hat bestimmt Momente, in denen sie mit sich selbst struggelt. Ich glaube, das hat einfach jeder. Und irgendwie ist das auch voll angenehm zu wissen, dass das jeder hat.
Ja.
Denke ich mir so.
Stimmt. Ich erinnere mich aber gerade auch so an ein Interview von Rihanna, wo sie gefragt wurde, was machst du an Tagen, in denen du dich nicht wohlfühlst? Und dann sagt sie, I fake it. Ist es so ein bisschen I fake it till I make it, meinst du, safe, mit den Unsicherheiten?
Ich glaube auch. Ich glaube, wenn du unsicher bist und man dir das ansieht, dann wirkst du auch unsicher. Und wenn du halt, keine Ahnung, offen mit dir so umgehst und einfach trotzdem, also zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht unsicher mit meinem Charakter. Ich liebe meinen Charakter. Ich mag total gerne, wie ich bin, einfach als Person. Da gibt es bestimmt noch Luft nach oben, aber ich bin vollkommen fein damit. Und deswegen denke ich auch, ich kann auf alle Leute offen zugehen und mit denen irgendwie ins Gespräch kommen und nett mit denen sein. Und irgendwie das stärkt mich irgendwie ganz gut.
Oh, das ist voll schön.
Ja.
Ich mag meinen Charakter auch.
Oder?
Jetzt, wo du es sagst, würde ich so, ja, true.
Ja, ich denke mir auch so, also zum Beispiel vom Aussehen denke ich mir, oder habe ich mir früher oft gedacht, denke ich mir so, oh, mit der würde ich gern tauschen oder sowas auch immer. Aber bei meinem Charakter denke ich, möchte ich gern nicht tauschen. Möchte ich gern behalten, mag ich.
Oh mein Gott, du hast recht. Mit dem Aussehen, das ist auch so tagesformabhängig. Wirklich, manchmal wacht man auf und denkt sich so, ew, wer bin ich? Und manchmal wache ich auf und bin so, süß. Aber ja, meinen Charakter mag ich eigentlich auch.
Ja.
Danke, du hast gerade was Schönes in mir eröffnet. Voll gut. Hast du aber Momente, wo du nicht authentisch sein kannst oder dich nicht authentisch fühlst?
Ja, voll. Also es gibt Momente, die fallen mir schwer. Und da fällt es mir auch schwer, mit anderen Menschen, wie heißt das nochmal, mit anderen Menschen oder
Sich zu verbinden?
Ja, mich zu verbinden, aber auch sanft in der Bewertung zu sein. Zum Beispiel bei diesen Events.
Mhm.
Da, wenn ich zu einem Event gehe, fühle ich mich sofort unsicher. So viele schöne Menschen auf einem Haufen. Das macht meistens nichts Gutes mit meinem Selbstbewusstsein.
Mhm.
Trotzdem sehe ich mich von außen und sehe, dass ich Teil von dieser Menge bin und da auch super gut reinpasse, wahrscheinlich. Und ein Außenstehender gar nicht sehen würde, dass ich mich in diesem Moment nicht wohlfühle und ich mich in dem Moment als Außenseiter ansehe, wie du ja auch meinst. Mhm. Das passiert dir ja auch wahrscheinlich dann bei Events.
Immer.
Und das finde ich irgendwie dann komisch und dann möchte ich nicht so sein wie die anderen und werte die ein bisschen ab in ihrer Coolness, wirke aber ja von außen wahrscheinlich genauso. Und da kann ich, glaube ich, nicht so gut authentisch sein, mich authentisch verhalten und habe das Gefühl, es ist fehl am Platz. Ich glaube, alle anderen bei diesen Events haben auch das Gefühl, ihr Ich-Sein ist fehl am Platz und man muss so ein bisschen auf cool sein und was auch immer, was eigentlich so kindisch ist.
Du hast das gerade so gut beschrieben. Man findet die anderen dann so cool und will da nicht dazugehören und dann will man die ein bisschen uncooler sehen und man spricht ihnen die Coolness ab. Und ich habe das Gefühl, dieses Gefühl ist bei allen Menschen vertreten.
Ja.
Weil irgendwie gucken sich alle dann so gegenseitig an mit so einem kleinen Side-Eye und man hat das Gefühl, alle hassen sich und auch wenn sie miteinander reden, da ist immer so eine kleine Wand dazwischen, so voll schönes Outfit.
Mm.
Und ich glaube, du triffst es so auf den Punkt. Das ist so diese eigene Unsicherheit, dass man dann versucht, andere abzuwerten, damit man sich ein bisschen besser fühlt. Und dabei ist man das ja gar nicht.
Nee,
ist voll eklig.
Man gehört eigentlich, man ist genau das Gleiche wie alle anderen.
Ja.
Ja.
Oh
aber
Gott.
Ich glaube auch, dass irgendwie diese Situation von diesen Events einfach so eine komische, unnatürliche Situation ist, wo es, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht anders geht. Also Das ist einfach dieses Zusammenkommen von vielen Menschen, die alle irgendwo im Mittelpunkt stehen, das ist einfach nichts, das macht nichts Gutes.
Nein.
Nein, nein.
Gar nicht.
Mhm.
Ich glaube, es ist auch voll menschlich, dass man sich dann vergleicht, so, was hat die andere Person an, wie sieht die andere Person aus? Und wie gesagt, das war jetzt bei mir vorgestern, dass ich auf dieser Fashion Show war und irgendwie, ich habe nicht die Klamotten angehabt von der Marke und alle anderen, die in der ersten Reihe gesessen haben, hatten die Klamotten an von der Marke und ich war so, oh nein, wie unangenehm, es ist so peinlich, ich muss mich verstecken. Und das war wirklich wie so, ich will aus meiner eigenen Haut raus, was mache ich hier, ich komme hier nie wieder hin. Am nächsten Tag sitze ich wieder auf irgendeiner Fashion Show, aber ich denke immer so, nie wieder, nie wieder. Ist richtig schlimm.
Ja.
Aber ja, es hat was von Kindergarten, definitiv.
Ja.
Haben sich die Leute, mit denen du deine Zeit verbringst, verändert seit deinem Erfolg?
Verändert haben sich die Leute bestimmt, so wie ich mich auch. Also man entwickelt sich ja irgendwie, aber mit den meisten bin ich zusammen erwachsen geworden. Und mit anderen ist es, mit anderen ist es vielleicht so ein bisschen auseinandergedriftet. Man hat nicht mehr die gleichen Dinge, die man gut findet, nicht mehr die gleichen Interessen. Man wird erwachsen auf eine andere Art. Bei manchen habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr mit der Person befreundet zu sein, weil in der Schulzeit muss man ja mit den Leuten befreundet sein,
ja,
mit denen man sich umgibt. Und irgendwann kann man sich ja die Freunde aussuchen.
Stimmt.
Und irgendwann merkt man einfach so, boah, die Wege, die sind so unterschiedlich geworden. Wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, dann wärst du nicht mehr meine Freundin.
Mhm.
Und tust mir irgendwie auch nicht gut, sondern irgendwie öfter weh. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, manche Freundschaften einfach auch mal gehen zu lassen. Dafür sind aber auch neue gekommen. Und mit allen Menschen, mit denen ich mich gerade umgebe, habe ich ein sehr, sehr gutes, vertrautes Gefühl. Und habe das Gefühl, ich kann bei denen auch so sein, wie ich bin. Und einfach normale Freundessachen machen.
Denkst du, der Erfolg macht auch manchmal einsam, weil wenig nachvollziehen können, wie es dir wirklich geht, wenn du zum Beispiel irgendwas in der Öffentlichkeit erfährst, sei es Erfolg oder sei es auch Hass oder ähnliches?
Also ich glaube, es ist gut, vor allen Dingen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, jemanden zu haben, der ungefähr weiß, wie sich das anfühlt, sei es irgendwie Kollegen,
mhm,
oder zum Beispiel mein Management ist super nah an mir dran. Ich habe mit keinem Menschen so viel Kontakt wie mit meiner Managerin Anna, die jetzt auch hier gerade im Raum sitzt.
Shoutout.
Und deswegen erlebt die auch alles so, wie ich es erlebe. Das heißt, ich kann eigentlich mit allem, was, wenn es mir mal nicht gut geht, dann rufe ich einfach sie an. Und ich kann auch mit meinen Freunden darüber reden. Die können das ja auf eine gewisse Art auch nachvollziehen. Und ich glaube, dass Erfolg bei vielen, viele lassen sich auch von ihrem Erfolg einsam machen. Ich finde, man darf sich nicht auf so ein Podest heben und sagen, oh, ich bin jetzt so groß und ich kann keinen mehr an mich ranlassen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt auch einfach Leute, die finden einen als Menschen gut und nicht, weil man Erfolg hat. Und zum Beispiel, ich merke das gerade, ich bin gerade dabei, wieder so mich mit jemandem anzufreunden. Und das ist irgendwie voll das schöne Gefühl. Und ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, dass die mit mir befreundet sein möchte, weil ich Nina Chuba bin. Die möchte mit mir befreundet sein, weil ich bin. Und das ist irgendwie... Also man darf diesen Erfolg da nicht so immer so als so eine Mauer sehen oder so.
Voll cute und voll weise, dass du das auch so siehst. Weise. Ja. Wow, du bist so weise. Aber ich glaube, ich hatte vor lange Probleme mit meinem Selbstwert, dass ich schon immer das Gefühl hatte, wenn ich eine Person kennenlerne, die super nett zu mir ist, dann ist sie wahrscheinlich einfach nur nett zu mir, weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Und da hat mir Therapie auch wirklich geholfen, da rauszukommen, weil es war so... Keiner kann mich lieben, ich kann mich ja selbst nicht mal lieben. Wieso sollte die Person mich lieben? Die will einfach nur irgendwas davon abgreifen, was ich darstelle.
Das gibt's bestimmt auch, ne? Ja. Aber ich glaube, mit einem guten Bauchgefühl und einem gewissen Menschenkenntnis kommt man relativ schnell dahinter, ob eine Person wirklich gute Intentionen hat oder halt einfach nur was für sich selber will.
True.
Ja.
Finde ich auch. Du verarbeitest in deinen Texten ja viel Persönliches. Macht das auch angreifbar?
Ich finde nicht. Ich finde, nö. Ich habe mich noch nie gefühlt, als würde ich dann mehr verletzlich sein. Ich habe mich dadurch immer eher stärker gefühlt, dass ich die Emotionen, die ich spüre oder Dinge, die ich empfinde, dass ich einfach die offen ausdrücken kann. Und dass Menschen, die da draußen hören und sich damit verbinden können und das irgendwie auch so fühlen, das lässt einen dann meistens eher besser fühlen.
Voll, wie so Gruppentherapie
ja,
eigentlich.
Voll.
Fühl ich. Du hast vor kurzem auf TikTok einen Song gepostet, in dem du sagst, zu viel des Guten. Hab nur darauf gewartet, dass plötzlich die Lage kippt. Magst du mit uns teilen, was passiert ist?
Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber letztes Jahr ist in meinem Leben... in meinem näheren Familienumfeld ein so sehr doller Schicksalsschlag passiert, der mein Leben sehr, sehr verändert hat und der sehr schwer zu verarbeiten war, weil das auch nach der Albumphase war und nach diesem ganzen Riesenhype, der dann zum Glück so ein bisschen runtergegangen ist, das kann man ja nicht aushalten für immer. Und ja, da ist irgendwie alles so aufeinander gekommen, bis ich dann letztes Jahr im Sommer ja wie so einen kleinen Breakdown hatte, auch während wir Songs geschrieben haben, tatsächlich wieder auf Rügen, wo ich einfach ein paar Tage gar nicht so richtig aufstehen konnte, aus meinem Bett rausgehen konnte. Und da war dann so für mich klar, ich muss jetzt hier irgendwas machen, dass ich nicht irgendwie... keine Ahnung, einen Schaden davon bekomme. Also ich habe wirklich kurz gedacht, nicht, dass ich jetzt Depressionen habe. Hatte ich dann zum Glück nicht, war einfach nur sehr, sehr überlastet und überarbeitet und hatte halt dieses Trauma, was letztes Jahr, Anfang des Jahres passiert ist. Also auch 2 Monate später habe ich mein Album released.
Wow.
Hatte ich einfach noch nicht richtig verarbeitet und habe es bis jetzt auch immer noch nicht komplett verarbeitet, aber ich kann jetzt sehr viel besser damit umgehen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Zeit und ich glaube, ohne Therapie und ohne mit Menschen darüber reden und auch mir selber die Zeit dafür zu geben, hätte ich das, glaube ich, nicht so unbeschadet, wie ich jetzt da rausgehe, geschafft. Ja.
Voll stark.
Ja.
Danke, dass du das mit uns teilst. Hast du eine enge Bindung zu deiner Familie?
Also zu meinem engsten Familienkreis habe ich eine sehr enge Bindung, ja. Ja.
Und wie stehen deine Eltern zu deinem Erfolg?
Meine Eltern sind ganz doll stolz auf mich. Meine Mutter ist, glaube ich, mein größter Fan. Meine Mama ist wirklich der King. Also die verfolgt alles, die liest jeden Zeitungsartikel. Die weiß, wie meine Show in München war, obwohl sie nicht da war. Die ist auf TikTok aktiv. wirklich, ich kann mir da keine bessere Unterstützung vorstellen. Und die freuen sich einfach sehr, das alles zu sehen und waren jetzt auch auf meinen Shows und so und sind ganz doll happy, wie das alles läuft. Ja.
Ach, so ein bisschen wie ein Anker, oder? Vielleicht hält dich deine Familie auch auf dem Boden.
Voll, meine Mama sagt auch oft so, ja, also in dem Interview, da hast du so ein bisschen zu oft so ein Duckface gemacht. Das hat mir gar nicht gefallen. Oder keine Ahnung, solche Sachen sagt sie. Und dann kritisiert sie mich auch manchmal und so.
Cute.
Deswegen, sie hält mich auch sehr auf dem Boden manchmal.
Und achtest du sehr auf Außenreaktionen? Also auch so, liest du Rezensionen und Artikel über dich?
Boah, Artikel lese ich manchmal, weil mich Journalisten einfach aufregen oft. Die haben einfach, ich denke mir, ihr habt das studiert und ihr wisst nicht, was eine Klarinette ist, weil ich spiele zum Beispiel auf der Bühne Klarinette.
Mhm.
Und die Leute schreiben dann so, ja, und dann hat sie ihre Oboe rausgeholt und dachte ich mir, nee, mein Bruder, das ist eine Klarinette, bitte googelt's nochmal. Da rege ich mich immer auf. Und ich lese tatsächlich auch manchmal Kommentare, ich habe es mir jetzt so ein bisschen abgewöhnt, aber ich scanne immer schon nach einem Song-Release oder nach irgendwas scanne ich einmal ab, wie so der Großteil der Meinung ist. Und wenn es gut ist, dann ist es fein. Aber es ist ja so, wir kennen das beide und alle kennen das, man lässt sich eher von negativen Kommentaren beeinflussen als von positiven. Und das ist bei mir auch noch so. Da habe ich auch noch echt viel Arbeit zu unternehmen, dass mich das irgendwann hoffentlich gar nicht mehr tangiert.
Ja, dass man das komplett ausblendet. Ja. Gell? Wünschst du dir manchmal, du wärst nicht berühmt?
Also an manchen Tagen fände ich es schön. Also zum Beispiel, was ich nicht mehr mache, ist, wenn ich rausgehe, trage ich eigentlich immer eine Cap. Und manchmal würde ich mir so gern mich mal für ein Konzert oder so, wo ich hingehe, hübsch machen und dann in der Menge stehen und einfach so hübsch gemacht da so rumtanzen. Und das vermeide ich natürlich jetzt, weil ich dann ja clearly als Nina Chuba wahrgenommen werde. Und das möchte ich dann ja gar nicht, wenn ich privat irgendwo hingehe. Das heißt, manchmal vermisse ich mir privat eine schöne Frisur zu machen. Und sonst, ja, finde ich es aber eigentlich nicht schlecht, weil es ist gar nicht so. Also früher habe ich mir berühmt sein so viel besonderer vorgestellt.
Same.
Alles hat so viel mehr gestrahlt und man dachte, boah, wenn man rausgeht, da kommen ganz viele Menschen und dann machen die Fotos von einem, dann ist da so eine Crowd und dann gibt es Paparazzis und alles, was man macht, wird irgendwie beobachtet.
Ach, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Nein, nein, es ist nicht so. Und eine Person in Deutschland, die berühmt ist, die kann ein normales Leben führen. Ich würde sogar sagen, fast jede Person, die das möchte, kann das machen.
Ja, vor allem in Deutschland, da sind wir echt sehr privilegiert.
Ja.
Hast du irgendwelche Wünsche und Ziele für deine Karriere noch?
Also, ich wünsche mir erstmal, also, dass ich nächstes Jahr eine Arena-Tour spielen darf, ist für mich verrückt. Und das ist ein großer Traum. Also, ich habe mich nie gewagt, das überhaupt zu träumen. Ich habe auch gesagt, seid ihr gestört, als mein Management und mein Booking-Agentur das gesagt haben. Dass ich auf Arena-Tour gehen werde, das ist ein großer Traum und ich freue mich drauf. Und ansonsten wünsche ich mir einfach sehr, dass ich das, was ich mache, so lang machen kann, wie es geht, bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Und dass, egal wie groß oder klein oder was auch immer das ist, dass ich das meinen Beruf nennen darf, das ist sowas Schönes. Und ja, das vergesse ich manchmal auch so ein bisschen. Man will ja irgendwie immer mehr und man will noch höher und noch schneller und was auch immer. Und wenn man dann da an diesem Punkt ist, dann ist es gar nicht so krass, wie man denkt. Und trotzdem hat man das immer wieder, dass man das irgendwie so denkt. So zum Beispiel, ich weiß, wie sich ein Nummer-1-Song anfühlt. Und zwar gut, aber trotzdem denke ich mir, ich würde mich jetzt auch über einen leckeren Schokokuchen genauso gut freuen. Und trotzdem will ich da ja wieder hin. Also ganz komisch, aber ich bin auch froh, dass mich das so antreibt. Aber ich freue mich einfach, das so lange machen zu können, wie möglich. Mit Leuten, egal ob es jetzt in kleinen Venues ist, wo ich spiele oder in Arenen. Musikerin sein ist einfach was Schönes und mein Lieblingsberuf.
Voll toll.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Unsere G-Tipps. Ich habe noch eine kleine Rubrik und zwar sind das die G-Tipps, etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben. Und zwar, was würdest du sagen, wie bleibt man sich selbst treu? Große Frage.
Boah, da muss ich kurz überlegen.
Ja, vielleicht kann ich auch schon mal
Ja, fang du mal an.
Anfangen. Ich glaube, Was mir hilft, mir treu zu bleiben, ist auf jeden Fall, die richtigen Menschen um sich zu haben, die einen auch wirklich erden, die ehrlich sind mit einem, die in schlechten und in guten Zeiten da sind, zu reflektieren. Ich liebe es, am Abend zu reflektieren. Also als ich immer nur zu Hause alleine war, habe ich geschrieben. Und inzwischen mag ich es, mit Menschen darüber zu sprechen, was heute alles so passiert ist. Und das hilft mir auch nochmal, eine andere Perspektive zu haben. Und ansonsten ist es auch, ja, auf mich selbst zu achten, Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und wenn ich merke, mir wird gerade alles zu viel, mich auch rauszunehmen. Und wenn ich merke, ich will gerade mehr machen, dann auch wirklich mich trauen, Schritte zu gehen, die auch so ein bisschen out of the comfort zone sind. Und so bleibe ich mir selbst treu, würde ich sagen.
Ja, voll. Würde ich auch alles so unterschreiben. Ich würde noch sagen, nicht zu viel nach links und rechts zu gucken. Das muss ich mir auch oft sagen. Sondern versuchen, mehr mit sich und mit dem, was man wirklich fühlt und was man gut findet und was auch immer, da einfach dran zu bleiben. So, das wird dann auch meistens gut. Es gibt niemanden, der so gut man selber sein kann als man selber.
Sehr weise.
Und auch sich mit Menschen zu umgeben, die das irgendwie unterstützen und die nicht versuchen, irgendwas aus dir zu machen, was man nicht ist. Ja, und auch so dieses, ich würde auch sagen, so Scheiß auf Coolness. Wirklich, Scheiß drauf. Coolness ist nicht cool. Es ist nicht cool.
Man kann cool sein, wenn man tot ist.
Ja, ja. So, nämlich kalt. Man ist ja eine kalte Person, eine kalte Leiche. Weil ich finde nämlich auch, Menschen, die cool sind, sind mir immer unsympathisch.
Ja,
denk mal, du bist ein unsympathischer, arroganter Mann. Möchte ich nicht dich
danke,
sehen.
Ja,
weg
danke.
Mit dir.
Ja. Oh mein Gott, fühle ich. Ich bin lieber uncool und ein kleines Würmchen, ja. Aber dafür ich selbst.
Ja, ja, genau. So, seid ein kleiner Wurm, so wie wir.
Würmer sind auch cool, Würmer.
Würmer sind wunderbar.
Oder? Ja. Danke, Nina. Danke, dass du da warst.
Danke,
Steffi, für deine Zeit und deine Offenheit. Das ist richtig schön. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat, euch ZuhörerInnen da draußen. Uns gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, auf allen Plattformen, auch überall auf Social Media. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Folge haltet und ob ihr noch Inspiration habt für die nächsten Folgen bezüglich Gästinnen oder Themen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Wie immer, alle Infos in der Shownotes. Bye, bye, bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Langer.